Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns heute, oder diese eigentlich in dieser Podcast-Serie, die wie immer aus vier Teilen bestehen wird, mit der schönsten Zeit des Jahres, manche sagen auch Urlaub dazu. An den Mikros für euch sind lauter begeisterte Urlauberinnen und namentlich sind das
Marlies,
Alexander,
Sabine
und Axel. Ja, Urlaub. Wozu braucht man überhaupt einen Urlaub irgendwie? Man konnte sich ja denken, dass die Kapitalisten das eigentlich als völlig unnötig empfinden, weil natürlich produziert man mehr, wenn man 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr arbeitet.
Willst du das?
Nein.
Und das wird dann funktionieren, glaube ich.
Warum?
Ja. Naja, weil man dann ausbrennen. Und ich glaube, das Kapital ist auch daran interessiert, dass wir gesundheitlich in der Arbeit gut sind und dann noch mehr leisten können.
Sozialhistorisch ein bisschen geändert irgendwie. Wenn man sich anschaut, irgendwann einmal hat es, genauso wie es viel längere Arbeitstage und de facto die 7-Tage-Wochen gegeben hat, hat es Zeiten gegeben und die sind jetzt nicht so lang her. Also wir müssen nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, wo es keinen Urlaub gegeben hat.
Ja, aber im Mittelalter war es ja auch ganz anders geregelt. Da war das so, dass wenn es finster geworden ist, haben sie aufgehört zum Arbeiten. Das heißt, sie haben im Winter weniger gearbeitet als im Sommer.
Weil es kein künstliches Licht geben hat, genau. Oder kein sinnvolles künstliches,
genau,
Licht.
Genau.
Oder bei den alten Römern hat es im Schnitt jeden dritten Tag einen Feiertag gegeben. Die haben die 100 Feiertage gehabt. Hat natürlich nicht für Sklaven gegolten, das darf man auch nie vergessen. Na, irgendwie, weil das waren ja keine Menschen. Ne?
Nein, aber schau, der Urlaub, ich meine, ganz ehrlich, jeder freut sich auf seinen Urlaub, oder nicht?
Ja.
Weil da kann man mal was machen, was anders ist. Was nicht so ist, was man jeden Tag hat. Aufstehen, frühstücken, arbeiten gehen. Du musst die Kinder in die Schule bringen oder in die Schule schicken. Ich weiß nicht, hast du Kinder?
Ja.
Müssen die noch geschickt
werden? Die müssen in die Arbeit geschickt werden.
Ah, die müssen in die Arbeit geschickt werden, okay. Und deiner geht schon fast selbstständig arbeiten, oder?
Schon eine Zeit lang.
Ja, genau. Okay, aber dann geht man in die Arbeit und dann hat man noch ein bisschen einen Nachmittag und dann ist schon wieder aus, ne? Das ist eine gewisse Monotonie, oder nicht?
Ich glaube auch, dass es nicht nur um die Monotonie geht irgendwie, das ist natürlich ein total wichtiger Aspekt, aber was ich immer als total entspannend empfinde, ist einfach die Selbstbestimmtheit, wie ich meinen Tag selber verbringe.
Das ist voll egal.
Nämlich, dass ich nicht durchgetaktet bin von einem Termin zum nächsten, dass ich nicht, also ich bin prinzipiell da extrem, selbst als Betriebsratsvorsitzender, wo wir früher glauben irgendwie, dass die Welt untergeht, wenn sie einmal einen Tag nicht erreichbar sind, das ist natürlich bei mir auch so, also die Welt hat sich nicht weiter drehen, aber im Urlaub funktioniert es trotzdem. Mein Diensthandy ist ausgeschalten im Urlaub und ich schalte nur im absoluten Notfall einen Computer ein, sprich eines der wichtigsten Sachen für mich im Urlaub ist es, keine Bildschirme zu sehen, das ist das Großartigste. Und die schwierigste Überlegung, die ich habe, ist, wenn ich zum Beispiel in Österreich unterwegs bin, irgendwie, bin ich natürlich irgendwo unterwegs, wo ich Leute kenne, wen triff ich als nächstes und in wie viel Tag, was ist ich heute am Abend Gesundes und 50 Seiten bevor das Buch, das ich gerade lese, irgendwie aus ist, fange ich zum Überlegen an, welches Buch lese ich als nächstes. Das sind so die schwierigsten Überlegungen, die ich habe im Urlaub und das ist einfach Leben, das ist Lebensqualität für mich. Wir haben ja alle unterschiedliche Bedürfnisse, die sie im Urlaub erleben wollen.
Axel, wenn du das doch dazu sagst, dass du mindestens 14 Tage in den Urlaub gehst, dann machst du es auch aus medizinischer Sicht vollkommen richtig.
Nein, ich gehe mindestens 6 Wochen.
Ja, schau, perfekt, weil es gibt dann gar ganz, ganz spannende Daten, die das alles wunderbar untermauern, dass ein mindestens 14-tägiger Urlaub Sinn macht, weil es haben ganz viele Studien gezeigt, dass eben ein Urlaub unter 14 Tagen so gut wie gar keine positiven Effekte hat, was jetzt dieses Stresslevel, Burnout-Symptome etc. betrifft. Und eine Studie, die ist mittlerweile auch schon 12 Jahre alt, aus 2012, aber das war das Rezenteste, was ich gefunden habe, die ist besonders spannend, weil die hat zum ersten Mal untersucht, was jetzt ein längerer Urlaub für Effekte auf die Gesundheit hat. Und da sind 54 Probanden herangezogen worden, die im Schnitt 23 Tage im Urlaub verbracht haben, also zwischen 15 und 34 Tagen. Und dann sind halt gewisse Parameter abgeklopft worden, tageweise. Und ganz, ganz spannend ist, dass die Erholung zwar relativ rasch einsetzt, aber relativ flach einsetzt und erst nach dem 8. Tag ihr Maximum erreicht. Also das heißt, das unterstreicht eigentlich auch die vorhergehenden Untersuchungen, dass unter 14 Tagen der Urlaub so gut wie keinen Effekt hat. Und ab dem 8. Tag ist man dann auf einem Plateau und das bleibt dann und dann setzt eben diese richtige Tiefenentspannung ein. Was aber auch spannend ist und ein bisschen jetzt der Nachteil, dass auch diese Studie gezeigt hat, dass innerhalb einer Woche back at work das Stresslevel wieder genauso hoch war wie vorher.
Was sagt denn
das? Das ist jetzt ein bisschen frustrierend natürlich. Das heißt, wir brauchen mehr Urlaub und die Autoren haben halt geschlussfolgert, dass selbst diese 14 Tage vielleicht zu wenig sind. Also dass man tatsächlich noch längeren Urlaub braucht, um den Effekt nachhaltiger zu gestalten. Da gibt es aber keine wissenschaftlichen Daten dazu. Was es aber noch gibt, und das ist auch ganz spannend, eine Studie aus 2000 hat gezeigt, dass wenn Männer mittleren Alters, ich weiß nicht, warum da jetzt nur Männer herangezogen worden sind.
Wie lang geht's mittlere Alter?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir sind da so, also noch im Erwerbsalter, aber halt schon etwas Senior, so ab 50, die Risikofaktoren für koronare Herzkrankheiten hatten. Da ist verglichen worden, welche die regelmäßig in den Urlaub gehen und welche die das nicht tun. Und es ist ganz klar gezeigt worden, dass Urlaub das Risiko, dann tatsächlich ein koronares Event zu haben, deutlich senkt. Was ja jetzt, wenn man mit Hausverstand draufschaut, nicht wenig überraschend ist. Aber es ist auch wissenschaftlich bewiesen. Und eine Meta-Analyse, und damit höre ich dann schon auf zum Klugscheißen, aus Skandinavien hat gezeigt, dass eine Arbeitszeitverkürzung generell das Stresslevel massiv senkt. Und Urlaub ist ja auch eine Form der Arbeitszeitverkürzung, aber da werden wir dann vielleicht später ein bisschen ausführlicher drüber reden. Also langer Rede, kurzer Sinn, Urlaub ist für die Gesundheit ganz was Essentielles und er sollte aber auch lang genug dauern. Also dieses, man geht mal einmal im Jahr nur mal schnell einen Wochenendtrip irgendwo hin und glaubt, damit ist es getan, damit erzielt man kaum positive Effekte.
Ich glaube ja, dass diese relativ aktuellen wissenschaftlichen Daten werden schlicht und einfach auch von dem absolut gestützt, was alle von uns wahrscheinlich jedes Jahr, jeden Tag irgendwie hören, wenn man mit Kollegen und Kolleginnen redet irgendwie. Weil die Realität ist, dass erstens mal ganz viel Leute, wenn der Stress nachlässt, krank werden.
Ja, stimmt.
Also es ist total berüchtigt, glaube ich, praktisch jeder Firma irgendwie, dass viele Leute am zweiten, dritten, vierten Urlaubstag einen Migräneanfall kriegen irgendwie, dass ihr Immunsystem zusammenklappt irgendwie und dass irgendein Virus ausbricht, den sie sonst wahrscheinlich, wenn sie im Dauerstress gewesen waren, übertüncht hätten etc. pp. Und es erzählen da auch fast alle, naja, schon die erste Woche denke ich ständig noch an die Arbeit, bis ich mal rausgekommen bin, geistig, psychisch, emotional, das dauert einfach einmal eine Woche. Und in der letzten Woche fängst du schon wieder zum Nachdenken an, na, was wird denn alles auf mich warten irgendwie. Ja? Was übrigens auch zusammenpasst mit dem, also ich glaube, da habe ich tatsächlich einen Widerspruch. Ich glaube einfach nicht, dass das Stresslevel erst nach einer Woche wieder gleich hoch ist.
Am zweiten Tag.
Weil spätestens wenn's dein Computer einschaltet irgendwie und was ja bei vielen der Fall ist, dass in Wirklichkeit de facto keine Urlaubsvertretung gibt und du siehst, wie viele E-Mails haben sie angesammelt, während du in der Urlaubszeit dann bist, vom Stresslevel von 0 auf 180 innerhalb von 3,2 Sekunden nach dem Urlaubsende.
Das ist, finde ich, einer der allerwesentlichsten Punkte, weil selbst ich habe auch schon im Urlaub jetzt ab und zu auf mein Handy geschaut und das Wichtigste abgearbeitet, weil ich mir gedacht habe, ich halte das nervlich nicht aus, wenn ich das dann innerhalb der ersten Wochen alles aufarbeiten muss.
Du denkst, sonst erschlagt es mich, wenn ich zurückkomme in die Arbeit.
Also das ist ein wesentlicher Punkt, Stellvertreterregelungen, genug Personal, dass man auch den Urlaub richtig genießen kann, ja.
Ich hatte das Glück, in meinem Arbeitsleben als Arbeiter zu arbeiten. Und wenn du aus einem Produktionsbetrieb, aus dem Urlaub zurückkommst, machst du einfach die Arbeit. Weil dann in der Zwischenzeit hat ein anderer deine Arbeit machen müssen. Und jetzt als Angestellter ist einfach so, du kommst am Montag nach dem Urlaub. Es türmen sich die Berge an Arbeit, eine Sinnflut an Mails, die du nicht einmal verarbeiten kannst in Wirklichkeit. Und du hast den nächsten Termin um 8 Uhr. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist in kürzester Zeit das Urlaubsfeeling komplett weg.
Ist finde ich total wichtig, irgendwie das klarzustellen, irgendwie, weil ja sonst oft dieses Märchen, Angestellte haben es so viel besser und tralala, erstens damit, dass diese Trennung sowieso Schwachsinn ist, aber da sind wir uns ja sowieso alle einig, irgendwie. Es sind andere und es sind unterschiedliche Belastungen, aber wir sind ja mittlerweile, hat es ja auch total verkehrt und ich glaube auch, dass das sehr gut zum Thema Urlaub passt, dass Angestellte mindestens so oft aus welchen Gründen auch immer, in welche Form auch immer, von Frühpension gehen müssten. Meistens sind es natürlich gesundheitliche Gründe irgendwie. Und in letzter Konsequenz, ich meine, für die jeweils individuell Betroffenen macht es natürlich einen Unterschied. Ja, aber gesamtgesellschaftlich ist es jetzt wurscht, ob sich der Bauhackler sein Kreuz so hingekackelt hat, dass er nicht mehr hackeln kann irgendwie, oder ob es von den Verspannungen am Schreibtisch dein Kreuz so hinig ist, dass du nicht mehr sitzen kannst, oder ob du ein Herzbotschen hast vor lauter Stress oder was auch immer irgendwie. Diese Arbeitswelt macht uns krank, und eine der besten Möglichkeiten, um das zu reduzieren, ich glaube nicht, dass man es im Kapitalismus auf Null bringen wird, ich glaube, das ist eine Illusion, mit der wir uns abfinden müssen. Und das Reduzieren ist natürlich möglichst viele, möglichst, ich sage es jetzt absichtlich volkstümlich, erholsame Freizeitphasen. Und diese Freizeitphasen sowohl täglich, wöchentlich als auch jährlich. Und beim Thema jährlich sind wir beim Thema Urlaub.
Als kleinen Einwand hätte ich noch, warum funktioniert es 5 Jahre vor der Pension? Warum ist es möglich, 5 Jahre vor der Pension weniger zu arbeiten und eindeutig gesünder zu sein, aber sein Arbeitsleben lang funktioniert es, oder wollen sie es nicht zulassen? Dass man psychisch, also ich glaube, ich mache sehr viele Sozialrechtsfälle, krankheitsbedingte Pensionierungen, und zu 99% ist ein neurologisches Defizit. In jedem Antrag ist ein Psychiater, weil die Leute den Druck am Arbeitsplatz nicht aushalten.
Ja, es ist ja auch brutal. Also es ist ja, ich meine, es wird ja überall gespart ohne Ende. Und dann sagen sie, ja, du hast ja eh einen Computer, da geht das eh leichter. Und ich versuche ja das immer so zu machen, dass ich zu den Leuten hingehe, wenn ich was brauche. Damit dann diese E-Mail-Flut dann auch noch verstärkt wird. Aber das stört die Leute inzwischen. Also
wenigstens anrufen.
Ja, genau, irgend sowas, aber das geht auch nicht. Aber wie du sagst, wenn du zurückkommst aus dem Urlaub, dann liegt einmal die ganzen 2 Wochen, wo du nicht da warst, und um 8, bei uns halt um 9 ist das dann das erste Meeting, ne?
Es ist ja mittlerweile gibt es die ersten Studien dazu irgendwie, und sogar mit viel größeren Gruppen wie mit 54 Leuten irgendwie. Ich bin ja da immer sehr vorsichtig irgendwie, nachdem ich selber viele Jahre meines Lebens irgendwie als Sozialwissenschaftler gearbeitet habe, irgendwie in Wirklichkeit.
Nur kleiner Einwand. Das waren jetzt medizinische Studien, da waren 54
Medizin, schon ganz gut. Für Sozialwissenschaftler sind medizinische Studien prinzipiell nicht wissenschaftlich. Das ist einfach nur Fake irgendwie. Wo ich aber eigentlich, du bist doch gar keine Medizinerin, Herr.
Was denn? Ich arbeite medizinisch, also
ja, de facto. Biologie ist noch weit wissenschaftlicher wie Medizin irgendwie. Aber egal, wo ich eigentlich hin wollte, es kommen ja permanent zusätzliche Belastungsfaktoren dazu. Und ich will jetzt noch gar nicht auf das Thema KI eingehen, irgendwie, was kommen wird, sondern einfach durch diese massive Reduzierung von Arbeitsplätzen, die ja wieder eine Folge davon ist, dass immer mehr und mehr Leute im Homeoffice arbeiten können. Jetzt würde die Regierung das auch noch auf Telearbeit ausweiten, was ich ja prinzipiell überhaupt nicht schlecht finde, irgendwie, sondern das Riesenproblem ist die Masse davon irgendwie. Die Leute haben keine sozialen Kontakte mehr, und dadurch fällt einfach ein ganz wesentliches psychisches Ventil weg irgendwie. Jetzt würde man sagen, die Wiener sind alle Sudananten, weil da sitzen 4 Wiener zusammen, aber das Sudan ist psychologisch, aber du wohnst in Wien, also bist eine Wienerin irgendwie. Wir definieren das so. Wie einer unserer Stadt lebt, ist ein Wiener und eine Wienerin. Nur leider sind nicht alle wahlberechtigt. Okay, das war jetzt ein Nebenaspekt. Worauf ich eigentlich aussehen wollte, ist einfach, dass dieses wesentliche psychologische Element dessen, was am ankotzt, dass man das auch rauskotzt. Die Gestalttherapie sagt zum Beispiel, rauskotzen ist gesünder als runterschlucken. Und es gibt ja in der Medizin diesen berühmten Spruch irgendwie, wenn du runterschluckst, dann kannst du das nur aussuchen irgendwie, ob du das mit dem Magen kriegst oder mit dem Herz. Verrecken tust du auf jeden Fall dran irgendwie. Das fällt ja auch weg, je weniger soziale Kontakte man hat irgendwie. Das ist eigentlich,
bist du jetzt ein Fan von Büroklatsch oder was?
Wenn du das Büroklatsch nennen willst, ich bin ein Fan davon, irgendwie, was wir professionellerweise Intervision nennen. Sprich, dass sie Kollegen und Kolleginnen gegenseitig unterstützen und beraten.
Kann man aus Erfahrung sagen, man kann sich auch über Teams wunderbar auskotzen mit den Kolleginnen. Das geht hervorragend.
Dazu gibt's die interessantesten Studien, und zwar tatsächlich die mit den größten Zahlen, nämlich das ist die erste anerkannte psychische Krankheit, die eine Folge von Homeoffice ist, die sogenannte Zoom-Fatigue. ist schon eine anerkannte psychische Erkrankung. Man findet sie nur noch nicht im Katalog der psychischen Erkrankungen, im sogenannten ICD-10. Der momentan gültige, weil der wird halt nur alle, fragt es mich nicht, alle Jahrzehnte neu ausgegeben. Der ÖFA sollte angeblich schon seit 10 Jahren da sein, aber egal.
Und du meinst, die Leute sind einfach, haben eine psychische Belastung, weil sie an Zoom-Konferenz teilnehmen müssen?
Die sogenannte Zoom-Fatigue ist eine Vorform der Depression, wenn man es ganz hart nimmt. Irgendwie, das Alleinsein macht krank irgendwie, das ist das Ergebnis dieser Studien.
Ja schon, aber ich habe ja soziale Kontakte außerhalb meiner Arbeit.
Das passt schon, aber du brauchst das wieder in der Arbeit irgendwie, weil es bestimmte Sachen gibt, irgendwie, die am Arbeitsplatz passieren, über die du idealerweise nur mit Kollegen, Kolleginnen emotional korrekt austauschen kannst, die ein ähnliches Erleben haben.
Echt?
Also ich glaube, Corona hat das sehr ganz stark gezeigt. Also bei mir persönlich wir waren sehr lange Zeit alleine, unter Anführungszeichen zu Hause, Telefonkontakte mit Kunden, Mailkontakte mit Kunden, Telefon-Zoom-Konferenzen mit den Kollegen, aber da hat was gefällt, da hat das gefällt, dass du in der Früh beim Kaffee über deinen letzten Fall redest, genauso wie es der Axel gerade sagt, der Austausch zwischen Gleichgesinnten, sage ich jetzt einmal böse.
Also mir geht das
auch nicht ab, aber das wird wahrscheinlich auch vom Job abhängen.
Und ich brauche den Flurfunk auch, also der ist schon wichtig.
Das ist halt die Frage.
Das Schlimmste, was es gibt, du sitzt da drinnen in dem Großraumbüro und die ganze Zeit redet jemand. Und wenn jemand redet, das sind zu 99% Sachen, die mich nicht interessieren.
Ich bin auch Gegner,
mit meiner Arbeit zu tun haben.
Nicht falsch verstehen, ich bin ein Gegner von Großraumbüros, aber es ist schon ein Unterschied, glaube ich, irgendwie. Also bei uns gibt es das Größte, was wir haben, sind 5, 6, 7 Leute in einem Büro. Das würde ich noch nicht, ist auch schon zu groß für unsere Arbeit zumindest irgendwie. Aber überlegen wir uns einmal eine Situation in der Praxis irgendwie. Die zipft irgendwas gerade total an in der Arbeit. Mhm. Greifst du nachher wirklich zum Telefon und rufst wen an, wenn du daheim huckst? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nein. Bist du im Büro? Nicht in einem Großraumbüro, sondern du gehst aus deinem Büro, triffst wen am Weg zur Kuchel, aufs Klo, was auch immer, oder in den Sozialraum oder zum Mittagessen, ist völlig austauschbar und du triffst irgendwen, wo du das Gefühl hast, der wird das wahrscheinlich ähnlich sehen wie du, das ist auch noch ein wesentlicher Aspekt dabei, dann wirst du sagen, hörst, Peter, weißt du, was man wieder voll am Arsch geht?
Echt?
Also so, die Wahrscheinlichkeit ist extrem viel größer.
Irgendwie. So habe ich noch nie gemacht.
Also ich würde das bei uns auch nicht zur Hand haben.
Nein, ja nicht. Nein.
Das ist vielleicht auch wieder eine Frage, wie gut Kollektive funktionieren, sprich wie solidarisch eine Belegschaft ist irgendwie.
Nein, aber ich meine, ich fürchte ja jetzt schon vor der Fußball, was ist das, EM, WM? Was ist denn?
Europameisterschaften.
Weil dann, das jetzt, wie lange dauert die? 3 Wochen?
Ich glaube 4.
Oder 4 Wochen, weil 4 Wochen lang wird jetzt nichts anderes geredet als Fußball.
Ja, du hast vielleicht einen Nachteil im Großraumbüro. Ich habe ein Einzelbüro, ich mache Beratung. Das, was meine Kunden mir sagen, was ich meinen Kunden sage, geht unter Anführungszeichen niemandem was an. Ja. Aber das, was der Axel sagt, ist absolut notwendig, dass man sich über Kunden auskotzt, dass man über Fälle spricht.
Auch über die da oben. Da geht es um Entlastung, um psychische Entlastung.
Echt? Ich bin so froh, ich bin Archivarin. Das ist sehr gut. Die meisten sind tot. Da brauche ich nicht viel plaudern mit denen.
Und deine Chefitäten gehen dann nicht manchmal am...
Ich habe einen neuen Chef und der ist hervorragend.
Aber das habe ich schon gehört.
Aber kann sich auch nicht auskotzen. Das würde ich
deswegen habe ich Chefitäten.
Nein, ich würde das nie machen mit den Kolleginnen, dass ich da drüber sprich, ob ich jemanden mag oder nicht mag.
Es geht nicht um mögen oder nicht, sondern hast du schon mitgekriegt, was die oder der wieder gemacht hat?
Nein, sicher nicht.
Wollt sie schon wieder nicht an die und die Regeln?
Nein, das tut man nicht im Berufsleben.
Nein.
Sicher nicht.
Nein. Niemals. Auf jeden Fall.
Und da sagen sie uns noch, dass wir gerade standen sind, gell?
Also
nein. Ich habe ja einen Betrieb, wo ca. 60% Frauen sind. Ich würde das nicht vom Geschlecht abhängig machen, sondern ich glaube tatsächlich eher, dass das wahrscheinlich was mit der Betriebskultur zu tun hat irgendwie. Und in solidarischen Belegschaften glaube ich, dass das total normal ist, ja.
Weiß ich nicht. Ich habe das noch nie so erlebt.
Ich habe sicher so viel Vertrauen zu meinen Kollegen, dass ich denen das erzähle und dass das sicher nicht weitergeht. Also genau dieses soziale Gefüge. In einem Großraumbüro, wo andere zuhören könnte, würde ich es auch nicht machen.
Nein, tut das nicht.
Genau, das ist aber wahrscheinlich einer von den Gründen, warum die Chefitäten Großraumbüros so gern mögen. Irgendwie, weil da hast du die Leute vielleicht unter Kontrolle, ne? Also in letzter Konsequenz.
In letzter Konsequenz brauchst du einen Sklaventreiber, der alles
sieht. Genau. Ja, schon, aber du brauchst einfach Abhetze.
Mein Chef sitzt in Belgien, mir ist das alles egal.
Du brauchst Abhetze.
Ja, genau.
Deswegen kannst du über deinen Chef nicht zudern.
Na, ich schimpfe über einen Konzern, aber niemals über einzelne Menschen.
Na bitte, aber da sind wir doch, es ist ja völlig austauschbar, ob es der Konzern oder Menschen sind. Irgendwas, was einem um Keks geht, dass man das loswerden kann. Genau darum geht es mir. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann auch, fast alle von uns arbeiten, oder einige von uns arbeiten mit Menschen. Es kann ja einmal sein, selbst für mich als Betriebsrat ist manchmal ein Gespräch mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen sehr belastend irgendwie. Und ich probiere die natürlich bestmöglich zu unterstützen, aber es geht auch darum, dass ich die Belastung ein Stück weit reduzieren kann, indem ich mit wem austausche. Und da muss ich noch gar keinen Namen dazu sagen. Da kann ich nur sagen, hörst, natürlich sind das dann andere Betriebsratsmitglieder irgendwie, es war die und die Situation, wie warst denn du damit umgegangen irgendwie? Ja, um solche Dinge geht es irgendwie. Und da rufe ich sicher niemand da, um das zu machen. Aber wenn gerade wer andere im Betriebsratsbüro ist, dann frage ich nach, ne?
Deswegen bin ich Archivarin.
Ja, das ist vielleicht eine bestimmte persönliche Disposition. Ja,
außerdem, wenn mir was anzieht, ich gehe nachher und trainieren und nach 10 Minuten habe ich es vergessen.
Das war zum Beispiel.
Dafür braucht man wieder Zeit und dann sind wir wieder beim Thema.
Genau,
dann sind wir wieder beim Thema Arbeitszeit. Genau, absolut richtig. Oder wie es in manchen Firmen, die das auch bewusst einsetzen, ist, dass die zum Beispiel ihre Gyms in der Arbeit haben und du darfst sie ja in der Arbeitszeit nutzen.
Das will ich nicht. Ich will diese Abgrenzung haben.
Verstehe ja total.
Ich will dort rausgehen aus dem Gebäude und ins Fitnessstudio reingehen, weil das ist eine ganz andere Welt.
Und ich mag auch schon kein Fitnessstudio, weil ich mag zum Beispiel, das ist bei mir wieder die Kompensation für das, wo ihr sagt, ich mag das nichts für im Homeoffice zu sein. Irgendwie, mir mag das was. Mir fehlt sozial was, aber ich will zum Beispiel beim Trainieren keinen Menschen sehen. Das ist was, was für mich allein ist. Da will ich keine depperten Wörter hören, will ich auch keine blöden Gefrieser sehen irgendwie, sondern was auch immer.
Aber die Diskussion jetzt war schon mal das wunderbare Beispiel, jetzt sind wir da 4 Leute. Warum Politik so verdammt schwierig ist.
Ja, genau.
Weil jeder Verbindungen hat.
Aber wir sind uns einig, dass wir mehr Urlaub
brauchen. Da sind wir uns einig.
Eben, und das ist die zentrale Frage.
Eigentlich sind wir uns einig, warum wir Urlaub brauchen.
Ja.
Die Menge ist
warum
wieder anders.
Warum wir Urlaub brauchen, genau. Zur Menge kommen wir in einem Folgepodcast. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war der erste Teil unserer 4-teiligen Serie zum Überthema Urlaub, die schönste Zeit des Jahres, kann gar nicht lange genug sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, verbreitet ihn weiter. Ihr findet ihn auf die ganzen Podcatcher auf unserer Website auf widerstand.at. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen dazu habt, könnt ihr ihn auf der Website kommentieren. Ihr könnt uns einfach eine Mail schicken an kontakt@widerstand.at. Ihr findet es auch auf unsere ganzen Social Media. Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn bei der nächsten Gelegenheit, wo wir für eine Arbeitszeitverkürzung in welcher Form wir immer kämpfen, wenn wir gemeinsam kämpfen auf Demos, in Streiks, was auch immer. Und verbleiben bis zum nächsten Mal mit einem klassenkämpferischen, urlaubsfreudigen Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.